ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. Tausende Streikende in bunten Westen waren heute in der Innenstadt von Potsdam unterwegs. Der Grund dafür, die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder. Die sind heute in die dritte und vermutlich entscheidende Runde gegangen und deshalb wollten die Beschäftigten nochmal kräftig Druck auf die Arbeitgeber machen. RBB24-Reporterin Stefanie Brockhausen war bei der Demo dabei.
Macht mal richtig Lärm!
Das lassen die Streikenden sich nicht zweimal sagen. Mit Trillerpfeifen, Tröten und lautem Klatschen machen sie sich warm für den Demonstrationszug durch Potsdam. Alexander Peutz von der Gewerkschaft der Polizei hat sich einen grünen Superheldenhandschuh übergezogen, der symbolisch für die Stimmung steht.
Die Faust? Das ist eine Hulk-Faust quasi, kämpferisch quasi, und sie ist grün, GDP-grün, passt.
Allein die GDP ist mit mindestens 1500 Leuten nach Potsdam gekommen. Aber auch die GEW, Verdi und die Industriegewerkschaft Bauen Agrar Umwelt zeigen Flagge. In der Industriegewerkschaft ist zum Beispiel der Förster Philipp Weiß organisiert. Ihn stören die unterschiedlichen Löhne bei den Tarifbeschäftigten. Erstens im Vergleich zum Bund, aber auch unter den Ländern.
Da ist die Wiedervereinigung auch einfach noch nicht sichtbar. Also wir haben auch heute noch 35 Jahre danach immer noch Tarifgebiet Ost und West. Und das ist einfach Leuten mit einem Baujahr weit in den 90er Jahren nicht mehr vermittelbar. Die wissen überhaupt nicht, was das soll. Ost und West, die haben mit der deutschen Teilung nichts mehr zu tun. Das ist nicht mehr vermittelbar. Und das ist das Gegenteil von Arbeitgeberattraktivität.
Die Beschäftigten hoffen nun, dass der Druck auf die Arbeitgeber groß genug ist für eine Einigung. Alexander Peutz von der GDP.
Wir erwarten erstens, dass erstmal ein Angebot seitens der Arbeitgeber kommt, über das wir überhaupt reden können. Und zweitens, dass wir natürlich zu einem ordentlichen Ergebnis dann am Ende kommen, was wir auch unseren Kolleginnen und Kollegen präsentieren können, damit die Inflation, die steigenden Kosten und so weiter, die alle auf uns aufkommen, dass wir die auch deckeln können.
Für die dritte Verhandlungsrunde sind 3 Tage angesetzt.
Aus Potsdam war das der Bericht von Stefanie Brockhausen. Mehrere 100 Millionen Euro Einsparungen, das hatte der Berliner Senat im vorigen Jahr den Hochschulen verordnet und deswegen die Hochschulverträge einseitig gekündigt. Der Protest damals war groß, letztlich ließen sich die Unis aber auf neue Verträge ein. Die wurden heute unterzeichnet, mehr dazu von Johanna Sackmeister.
Eine Einigung, aber kein Grund zu feiern. So beschreibt es heute Julia von Blumenthal, HU-Präsidentin und Vorsitzende der Landeskonferenz der Berliner Hochschulen. Hinter verschlossenen Türen, ganz ohne Pressebegleitung, haben die Vertreterinnen und Vertreter der Berliner Hochschulen die Einigung mit der Wissenschaftssenatorin heute unterschrieben. Glücklich zeigt sich Julia von Blumenthal über das Ergebnis nicht.
Dieser Änderungsvertrag ist die unterste Grenze, die für uns Hochschulen gerade noch ertragbar ist.
Bis zu 24.000 Studienplätze könnten gestrichen werden. Vor allem freigebliebene Plätze in nicht voll ausgelasteten Studiengängen sollen wegfallen. Die Einschnitte werden auch Verwaltung und Infrastruktur betreffen, sagt FU-Präsident Günther Ziegler.
De facto haben wir einfach 10% weniger Geld und das reicht nur für eine 10% kleinere Universität. Und das heißt, wir müssen in alle Bereiche rein, um eben gleichzeitig noch lebendige Universität gestalten zu können.
Immerhin, die Zuschüsse für die Hochschulen sollen jedes Jahr wieder leicht steigen. Das Land stellt zusätzliches Geld für Lohnerhöhungen bereit und übernimmt die Pensionen der Hochschulen, so wie es in anderen Bundesländern bereits üblich ist. Außerdem soll eine neue Hochschulbaugesellschaft gegründet werden, um den Sanierungsstau zu bewältigen. Die Berliner Wissenschaftssenatorin Ina Ciborra spricht von einem wichtigen Tag, der den Hochschulen wieder Planungssicherheit gebe.
Aber natürlich sind es schmerzliche Einschnitte, die auch Konsequenzen haben werden für das Studienangebot und für die Strukturen der Hochschulen. Das ist völlig klar.
Auch wenn es nun eine Einigung gibt, HU-Präsidentin Julia von Blumenthal nennt die überraschenden Sparpläne von 2024 einen Vertrauensbruch und bleibt bei ihrer grundsätzlichen Kritik.
Das ändert allerdings nichts daran, dass ich die Kürzungen in der Wissenschaft für eine falsche politische Entscheidung halte.
Nur eine Universität hat heute nicht unterschrieben, die Technische Universität. Deren noch amtierende Präsidentin Geraldine Rauch hatte die Sparvorhaben immer vehement abgelehnt. Ihre Nachfolgerin Fatma Deniz werde die Unterzeichnung nachholen, so die Wirtschaftssenatorin, nach ihrem Amtsantritt im April.
Die neuen Berliner Hochschulverträge sind unterschrieben. Ein Beitrag von Johanna Sackmeister war das. Familien sind das Rückgrat der Gesellschaft. Hier werden Kinder großgezogen und oft ältere Angehörige gepflegt. Aber wie können Familien diese Aufgaben künftig eigentlich noch leisten? Das war heute Thema im Sozialausschuss des Brandenburger Landtags. Mit dabei auch Vertreter von sozialen Trägern und Einrichtungen. Und die sehen beim Thema Familienpolitik noch viel Handlungsbedarf, wie RBB-Reporter Carsten Steinmetz berichtet.
Familien haben es nicht leicht in Brandenburg. Die Kinderbetreuung zum Beispiel ist nur auf dem Papier gut, kritisiert Svenja Gottschling vom Diakonischen Werk, das in Brandenburg 170 Kitas betreibt.
Das Problem, der Personalschlüssel, so wie er im Gesetz steht, der kann in der Realität gar nicht umgesetzt werden, weil Urlaub, Fortbildung, Vor- und Nachbereitungszeit und so, das wird alles mit reingerechnet. Das heißt, diese 1:5 Kinder zum Beispiel im Krippenbereich, die werden Sie in der Praxis so gar nicht vorfinden, sondern da wird dann eher eine Person mit 7, 8, 9, 10 Kindern alleine sein.
Besonders problematisch, so Gottschling, die sogenannte dritte Betreuungsstufe, also die Betreuung von Kindern, die 8 Stunden oder länger im Kindergarten bleiben.
Letztes Jahr und die Jahre davor hat das Land diese dritte Betreuungsstufe anteilig schon gefördert mit Mitteln vom Bund aus dem Gute-Kita-Gesetz. Aber leider ist die Richtlinie ausgelaufen und wurde nicht weiter gefördert. Und insofern wünschen wir uns einfach, dass das jetzt gesetzlich geregelt wird und dauerhaft im Kita-Gesetz steht.
Familien brauchen nicht nur bei der Kinderbetreuung Unterstützung, sondern auch bei der Pflege. 50% der pflegebedürftigen Menschen in Brandenburg werden fast ausschließlich von Angehörigen versorgt, sagt Experte Hendrik Nolde von der Fachstelle Altern und Pflege im Quartier. Für sie gäbe es oft gute Angebote zur Unterstützung bei der Pflege, für Arbeiten im Haushalt oder für die Erledigung von Einkäufen. Aber oft sei das kaum bekannt.
Das muss verbessert werden, dass es da eine Lotsenfunktion gibt, ein Beratungsangebot gibt, damit da der Zugang viel besser ist. Und es braucht natürlich auch mehr Angebote, weil in der Fläche von Brandenburg nicht überall alle Angebote so in dem Maß vorhanden werden, wie sie auch den Bedarf treffen.
Die Liste mit Forderungen der Expertinnen und Experten im Ausschuss ist lang. Mehr Beratungsstellen für die Pflege, mehr Geburtskliniken, Bürokratieabbau, kostenfreier ÖPNV überall im Land für Kinder und Jugendliche. Das alles trifft auf eine zurzeit kritische Haushaltslage. Nadine Grasmehl von der SPD möchte im Ausschuss daher erstmal keine großen Versprechungen machen.
Wir haben knappe Kassen, wir können keine neuen Dinge erfinden. Wir können aber mit dem, was wir haben, zumindest auf die Themen aufmerksam machen. Wir sind uns zumindest auch mit dem zukünftigen Koalitionspartner CDU einig, dass das ein wichtiges Thema ist. Das haben wir auch in den Koalitionsvertrag geschrieben und wir werden uns dem zuwenden.
Unterstützung scheint dringend erforderlich, damit überhaupt wieder mehr Familien gegründet werden. Die Zahl der Geburten in Brandenburg ist in den vergangenen 10 Jahren von 21.000 auf 15.000 zurückgegangen.
Der Sozialausschuss im Brandenburger Landtag hat heute über die zukünftige Familienpolitik beraten. Carsten Steinmetz informierte.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Von Gela Braun und Ina Tschitschikowski. Noch immer gibt es viel zu wenige Auszubildende im Handwerk. Um für die Berufe zu werben, werden seit 2009 jedes Jahr bundesweit eine Miss Handwerk und ein Mister Handwerk gekürt. In das Bundesfinale unter die letzten 12 hat es auch Annabel Fuchs aus Angermünde geschafft. Dafür hat sie sich mit einer Videobotschaft so vorgestellt.
Hi, ich bin Annabel, 24 Jahre alt und angehende Tischlerin. Ich habe vor meiner Ausbildung Unternehmensmanagement im Fachbereich Nachhaltige Wirtschaft studiert und befasse mich seit meiner Bachelorarbeit mit dem Thema Fachkräftemangel im Handwerk. Genau aus dem Grund bin ich auch bei Miss und Mr. Handwerk 2026 dabei.
Die Angermünderin ist in ihrem zweiten Lehrjahr. Sie möchte sich den Titel holen und zeigen, dass Handwerk kreativ und modern sein kann und beste Zukunftschancen für Frauen bietet. Denn noch immer begegnen Annabel Menschen, die sich Frauen im Handwerk einfach nicht vorstellen können.
Sowas wie, naja, dafür bist du nicht stark genug oder lass mich das mal lieber machen oder... Was auch immer nett gemeint ist, wenn mich jemand fragt, ob er mir tragen helfen soll.
In der Angermünder Tischlerei Holzfaktura von Sebastian Kurzhals, in der Annabel ihre Ausbildung macht, sind solche Sprüche tabu. Woanders aber nicht. Und das schreckt Frauen ab. Ihr Anteil in handwerklichen Berufen liegt bei nur 10%. Das will Annabel ändern und hofft, dass der Titel Miss Handwerk dabei helfen kann.
Ich möchte sehr gerne jungen Frauen zeigen, dass wir sehr viel Potenzial im Handwerk haben. Und das Handwerk auch einfach richtig Spaß machen kann. Ja, und dafür stehe ich auch. Und vor allem, weil ich auch einen sehr unkonventionellen Weg gewählt habe. Also ich habe vor meiner Ausbildung studiert. Ich habe einen Bachelor in Unternehmensmanagement.
Im dritten Semester ihres Studiums wurde ihr klar, sie möchte später ihre eigene Firma haben. Aber nicht neu gründen, sondern einen bestehenden Handwerksbetrieb übernehmen, der eine Nachfolgerin sucht.
Ich finde es aber einfach total übertrieben, wenn ich in einen Handwerksbetrieb gehe, ohne das Handwerk selber gelernt zu haben. Das heißt, ich habe mich dann mit 23 nochmal umentschieden. Ich mache jetzt nochmal die Ausbildung zur Tischlerin. Ich weiß dann auch, was für Arbeit dahinter steckt. Und auch wenn ich mich jetzt nochmal mit 23 in eine Berufsschule setze, das ist mein Weg, den gehe ich.
Wenn sie den Titel Miss Handwerk trägt, darf sie ein Jahr lang als Botschafterin auf Messen und Veranstaltungen auftreten und kann dabei wertvolle Kontakte knüpfen. Was bei der Wahl auch zählt, ist die Leidenschaft für den Beruf. Und die bringt Annabelle Fuchs auf jeden Fall mit.
Ich mag einfach die Kreativität daran und dass ich einfach Sachen bauen kann, die Teil von einem Zuhause von jemand anders werden.
In den letzten Betriebsferien hat sie mal eben ihr eigenes Zuhause verschönert und sich ein neues Bett gebaut. Ihre Eltern haben ihr die Liebe zum Handwerk mitgegeben.
Ich glaube, ich war irgendwie 9 oder 10, als ich den Fußboden bei mir im Kinderzimmer selber verlegt habe. Also ich durfte auch zu Hause einfach sehr, sehr viel ausprobieren. Da bin ich sehr dankbar für. Und mein Elternhaus unterstützt mich auch ganz doll bei meiner Entscheidung, nochmal eine Ausbildung zu machen. Ja, und deswegen durfte ich mich auch in den Werkstoffholz verlieben.
Wer am Ende Miss und Mr. Handwerk wird, hängt vom Ergebnis einer Online-Wahl ab, die noch bis zum 23. Februar geht und an der jeder teilnehmen kann. Die Jurybewertung ist dann Anfang März. 12 Bewerber sind noch im Rennen, auch 2 weitere Brandenburger. Ein Herrenmaßschneider aus Bad Saarow und ein Gebäudereinigermeister aus Strausberg. Egal wie es ausgeht, für Annabelle hat sich die Sache bereits gelohnt.
So coole Leute kennengelernt, jetzt schon. Also wir haben uns ja das erste Mal in Köln getroffen, jetzt treffen wir uns in München das zweite Mal. Und klar, man lernt einfach sehr, sehr viele andere Gewerke auch kennen. Aber das war nicht der Hauptgrund, warum ich mich beworben habe, sondern ich wollte einfach zeigen, wie viel Spaß Handwerk macht.
Und das merkt man ihr in jeder Sekunde an.
Zeitenwende. Es war Ex-Kanzler Olaf Scholz, der diesen Begriff im Bundestag verwendete. Im Februar 2022, also vor 4 Jahren, war das kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Und Scholz kündigte damals auch an, die Bundeswehr zu stärken. Dabei könnte auch ein Institut in Frankfurt-Oder eine Rolle spielen. Was es damit genau auf sich hat, dazu rbb24-Reporter Philipp Barnsdorf.
Das Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik, abgekürzt IHP, hat bisher nur für zivile Zwecke geforscht. So hat das Institut etwa einen Chip entwickelt, der derzeit mit einer Sonde durchs Weltall fliegt, um die Atmosphäre auf einem Marsmond zu messen. Aber bald könnten die 400 Mitarbeiter des Instituts sich auch um Forschung kümmern, die dem Militär dient, wie Institutsleiter Gerhard Kamen erklärt.
Also man muss ganz klar sagen, wir haben 30 Jahre lang nach dem Kalten Krieg in recht friedlichen Zeiten gelebt. Und wir merken jetzt doch in relativ kurzer Zeit, dass sich geopolitische Verwerfungen auftun. Und das ist sicherlich für die Forschung, die natürlich primär auch friedliche Zwecke verfolgt und auch verfolgt hat, erstmal ein starkes Umdenken. Das gilt sowohl forschungspolitisch, aber sicherlich auch bei den Mitarbeitenden, gegebenenfalls auch an Projekten mitzuarbeiten, die jetzt auch nicht reine zivile Anwendung haben.
Institutsleiter Kamen betont aber, dass es sich dabei um defensive Technologien handelt. So könnten etwa Hochfrequenzchips aus Frankfurt in militärischen Radargeräten eingebaut werden, die den Luftraum überwachen. Außerdem könnten die Chips in Funkgeräten genutzt werden, sodass etwa Luft- und Bodentruppen besser miteinander kommunizieren können. Aber bis es soweit ist, gibt es noch politische Hürden, sagt Gerhard Kamen.
Also viele Institutionen haben sogenannte Friedensklauseln. Auch Universitäten haben sogenannte Friedensklauseln, die enge Verkopplung zwischen ziviler und nicht ziviler Forschung ausschließt. Und das sind sicherlich auch noch forschungspolitische Hürden, sich hier neu zu positionieren und auch eine Rolle im Bereich der sicherheitsrelevanten Forschung noch einnehmen zu können.
Aber die Bundesregierung will nicht nur das Militär stärken. Mit der sogenannten Hightech-Agenda soll Deutschland mit eigener Spitzenforschung unabhängiger werden, etwa von den USA und China. Auch hier könnte das IHP eine Rolle spielen.
Man redet ganz konkret über sogenannte Flagship-Maßnahmen. Eine dieser Flagship-Maßnahmen, wo wir auch aktuell sehr aktiv mitgestalten, ist das sogenannte Chip Design Competence Center. Hier geht es darum, Chip Design made in Europe, made in Germany sehr stark zu fördern, dass wir hier in Deutschland, in Europa wieder signifikante Anteile am weltweiten Chip-Design haben.
Derzeit importiert die deutsche Industrie etwa 2/3 ihrer Chips aus Asien. Mithilfe der Forscherinnen und Forscher aus Frankfurt-Oder könnte sich das bald ändern.
Soweit der Bericht von Philipp Barnsdorf und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Sie haben Lust auf geheime True-Crime-Fälle? Dann ist der Podcast Dark Matters genau das Richtige. Es geht um Verrat, Tarnung und Mord. Eva-Maria Lemke taucht mit ihnen tief ein in die Welt der Geheimdienste. Alle drei Staffeln finden Sie in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.